Brandwissen, junge Fragen an kluge Köpfe. Der Podcast, der die Neugier entfacht. Von ProWissen Potsdam mit Forschenden aus Brandenburg. Neugierig, direkt und mittendrin.
Herzlich willkommen zu Brandwissen. Schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es um phänotypische Plastizität von Pflanzen. Was bedeutet das eigentlich genau und was heißt das für unsere Zukunft? Darüber spreche ich heute mit Emilian Paulitz von der Universität Potsdam. Er wird gern geduzt, deshalb darf ich Emil sagen. Schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Emil, wenn man das ganz einfach erklärt, das ist so ein Fachbegriff, phänotypische Plastizität. Was kann man damit anfangen? Was heißt das?
Also schauen wir uns mal die beiden Teile an vielleicht. Also ein Phänotyp, das heißt in der Biologie immer das, was man außen sieht von einem Lebewesen. Bei Menschen zum Beispiel die Haarfarbe, so kann man sich es ganz gut vorstellen. Bei Pflanzen ist es dann, wie groß sie sind zum Beispiel, welche Form von Blättern sie haben, solche Sachen. Natürlich dann für Nutzpflanzen auch immer interessant, wie viel Ertrag sie geben zum Beispiel, wäre auch ein Phänotyp. Und dann die Plastizität. Das ist die Eigenschaft von einem Organismus, obwohl man die gleichen Gene hat, also zum Beispiel zwei eineiige Zwillinge, dass die unterschiedlich aussehen können, je nachdem, was sie für Umweltbedingungen vorfinden. Das ist auch wieder ein bisschen abstrakt, also zum Beispiel zwei Pflanzen, die genetisch genau gleich sind, wenn sie einmal in der Kälte und einmal in der Wärme wachsen, dann sehen die anders aus und die haben sich also sozusagen angepasst an diese Umweltbedingungen.
Also komplett, aber ohne Genveränderungen. Also wirklich einfach nur pure Anpassungsfähigkeit von Pflanzen.
Genau das.
Also irgendwie beispielsweise haben wir vielleicht eine Pflanze, die auch eine Zimmerpflanze bei uns ist, die wir vielleicht auch bei uns im Blumentopf sehen, denken, die sieht ja immer so aus, aber eigentlich vielleicht sogar draußen in der Natur ganz anders aussieht.
Das könnte man sich natürlich vorstellen. Man kann sich natürlich auch vorstellen, eine Zimmerpflanze wird gewässert, die andere nicht so. Kann man sich vorstellen, was am Ende da rauskommt.
Ja,
sie
meine
wahrscheinlich
Erfahrung.
Anders sehen.
Also, ja, mein Zimmer, das sind, glaube ich, die Pflanzen, die man sich ungewässert gut vorstellen kann. Warum ist es denn überhaupt wichtig, dass sich Pflanzen so gut anpassen können?
Na, die müssen ja erstens in der Natur auch überleben und an ganz verschiedenen Stellen wachsen können. Weil Pflanzen können ja nicht einfach wie Menschen sagen, okay, an dieser Stelle ist es mir jetzt gerade zu heiß, ich gehe mal in den Schatten. Pflanzen sind irgendwie da, wo sie sind, eben fest. Das heißt, in der Natur ist es für sie wichtig, dass sie sich genau da, wo sie sind, wo sie als Samen gelandet sind, wo sie dann wachsen, gut anpassen können. Also wenn es heiß ist, dass sie dann da Mechanismen entwickeln, dass sie nicht überhitzen, wenn es kalt ist, dass sie nicht erfrieren, solche Sachen. Und für uns in der Forschung ist es natürlich auch immer interessant zu wissen, wie das bei Pflanzen genau funktioniert, damit wir Nutzpflanzen züchten können. Also zum Beispiel Mais oder Weizen, den man dann anbauen würde, dass man dann sagt, okay, ich möchte jetzt Weizen haben, den man an einem besonders trockenen Standort gut anpflanzen kann oder an einem Standort, wo es besonders heiß ist oder wo der Boden nicht so gut ist, dass man dann weiß, okay, wie kann ich das denn jetzt erreichen, dass ich einen Weizen bekomme, der da gut wächst und der damit gut zurechtkommt.
Und wie macht die Pflanze das? Also was passiert in der Pflanze, dass die sich überhaupt so verändern kann?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist genau das, was wir herausfinden möchten. Eine Theorie ist natürlich, dass sie diese Umweltfaktoren erstmal, also die muss sie natürlich erstmal wahrnehmen. Ne? Das heißt, sie muss erstmal erkennen, ist es jetzt heiß oder ist es kalt? Und das ist eine Sache, die wir gerade erforschen. Da ist eine Theorie, dass es sogenannte Proteine gibt. Das sind ja so große Moleküle, die in allen Lebewesen ganz verschiedene Dinge tun. Und diese Proteine, die haben eine andere Form, wenn es eine bestimmte Temperatur überschreitet und dann wieder eine andere Form, wenn es eben ein bisschen kälter ist. Und je nachdem, welche Form diese Proteine haben zum Beispiel, können sie dann wieder ganz andere Prozesse in Gang setzen, die dann eben die richtigen Prozesse in der Pflanze aktiviert.
Verändert sich die Pflanze jetzt auch eigentlich durch den Klimawandel? Also hat man da einen Unterschied jetzt gemerkt, also nicht irgendwie zwischen warm und kalt, sondern wirklich eine Pflanze, die nicht den Ort gewechselt hat, dort geblieben ist und jetzt durch den Klimawandel sich verändert hat?
Klar, der Klimawandel betrifft natürlich alle Pflanzen. Also eine Pflanze, die an einem bestimmten Ort wächst, die merkt natürlich, wenn es dann heißer oder kälter wird. Bäume liegen jetzt etwas länger als kleine Unkräuter zum Beispiel. Bei den kleinen Unkräutern, die machen dann neuen Nachwuchs und dieser neue Nachwuchs muss sich dann eben damit zurechtkommen, dass es vielleicht wärmer ist, als ihre Mutterpflanze das noch erlebt hat. Und genauso geht es natürlich auch den Nutzpflanzen auf unseren Feldern. Ne? Wir können nicht mehr wenn es eben noch heißer oder trockener wird an einem bestimmten Ort, nicht mehr die gleichen Sachen anbauen wie noch vor 50 Jahren.
Gibt es denn Grenzen, dass sich Pflanzen ab einem bestimmten Punkt nicht mehr anpassen können? Also wenn sie sich jetzt einmal angepasst hat, dass es nicht mehr geht?
Wie meinst du genau mit denen, dass es nicht mehr geht,
also,
wenn sie einmal angepflanzt hat?
Sagen wir so, ich habe jetzt gesagt, es ist kalt draußen, ich ziehe mir jetzt eine Jacke an. Ist es mir möglich, dann noch die Jacke abzulegen oder noch eine Jacke anzuziehen? Oder kann ich nur mal diese Jacke anziehen, nicht mehr ausziehen oder noch was drüber ziehen?
Also in einer Pflanze, ja. Das ist auch etwas, was man auf jeden Fall herausfinden muss und das bestimmt auch für jede Pflanze unterschiedlich. Aber ich würde sagen schon. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt die Zimmerpflanzen anschaut, man lässt sie ein bisschen vertrocknen, dann verändert die vielleicht, wirft ein paar Blätter ab, ein paar Blätter werden vielleicht ein bisschen braun, aber dann bessert man sie und dann geht es ihnen auch schon wieder besser. Ich denke, also eine Pflanze kann sich da schon hin und her anpassen. Aber es ist natürlich insgesamt eine gute Frage, gibt es Grenzen dieser Plastizität, dieser Anpassungsfähigkeit? Denn wenn es die nicht gäbe, dann könnte eine Pflanze ja immer sich perfekt an den Standort anpassen. Ne? Dann könnte eine Pflanze, die eigentlich sonst hier wächst, wenn sie dann auf einmal aus irgendeinem Grund in der Wüste sich wiederfindet, sagt sie, okay, hier ist es extrem heiß, extrem trocken, ich werde jetzt einfach ein Kaktus. Das geht natürlich nicht.
Ja, also Pflanzwechsel wird bestimmt auch schwer gehen. Also sie kann sich immer grenzenlos anpassen an ihre Umgebung, alles, also freie Entfaltung quasi?
Nee, genau, das wollte ich damit ausdrücken, geht wahrscheinlich nicht. Also eine Pflanze kann sich vielleicht hin und her anpassen, aber in bestimmten Grenzen eben. Genau, also die Pflanzen, die normale Blätter haben, die können jetzt nicht einfach immer dickere Blätter haben, bis sie ein Kaktus sind zum Beispiel.
Ja.
Und wo diese Grenzen genau sind, das ist eben auch eine Sache, die wir herausfinden wollen.
Das Mitbringsel.
Das Mitbringsel.
Das Mitbringsel.
Du hast uns auch eine Kleinigkeit mitgebracht, die uns auch an deine Forschung erinnern soll. Jetzt haben wir ganz viel darüber geredet, was du in deiner Forschung machst. Jetzt müssen wir auch wissen, was hast du uns dazu mitgebracht?
Jawohl. Also, vielleicht kann ich kurz beschreiben, was wir hier haben. Also, ich habe, als ich das mit dem Podcast gehört habe, vor 3 Wochen meinen Kollegen Shu Feng gefragt, dass er in dem Gewächshaus, in dem wir unsere Pflanzen also wachsen, dass er da 3 Pflanzen mitnimmt, die alle genau gleich waren zu dem Zeitpunkt. Also die sind sozusagen eineiige Zwillinge, wenn es jetzt Menschen wäre. Dass er davon eine in ein Gewächshaus tut, wo es extra warm ist. Also das sind ganz kontrollierte Bedingungen. Da hast du immer bestimmte Anzahl Nacht, also Dunkelheit, bestimmte Anzahl Stunden Helligkeit und eine bestimmte Temperatur, die eingestellt wird. Und eine dieser 3 Pflanzen ist eben in einer warmen Gewächskammer die letzten 3 Wochen gestanden, eine andere in einer kalten und die in der Mitte hier, die ist einfach im Gewächshaus geblieben. Also die hatte dann tatsächlich längere Tage, weil die Gewächskammern auf kürzere Tage eingestellt waren. Und jetzt kann man vielleicht sehen, dass obwohl die also alle genau gleich waren, als sie vor 3 Wochen in diese Kammern gekommen sind, sie jetzt ganz unterschiedlich aussehen. Zum Beispiel ist die in der Mitte, die hat schon eine Blüte entwickelt. Und das war die, die im Gewächshaus war, weil sie eben einen längeren Tag hat. Jetzt ist schon März, jetzt ist gar nicht mehr so lange Nacht und deshalb ist sie eben früher eine Blüte entwickelt. Ja, aber es gibt noch andere Unterschiede. Zum Beispiel die in der wärmeren Temperatur war, deren Blätter gehen eher nach oben. Vielleicht kann man das hier gut sehen.
Ja.
Und die in der kälteren Gewächskammer war, deren Blätter gehen eher nach unten. Die sind so ein bisschen gefaltet und die sind auch ein bisschen dicker. Das sind alles Sachen, die diese Pflanzen also machen, um sich anzupassen an diese Temperaturen.
Das ist super interessant, dass diese Anpassungsfähigkeit, dass sie auch wirklich, ich finde es gut, dass wir jetzt auch mal so ein Beispiel haben, was man auch direkt vor sich hat. Also ein Beispiel, wo wirklich Pflanzen in unterschiedliche Räume gebracht werden, Unterschiede sehen, was ist hier überhaupt vorhanden, was nicht, was sind die Veränderungen, wirklich sehr spannend. Warum müssen wir Menschen uns eigentlich mit diesem Thema beschäftigen? Warum tut ihr das?
Erstens sind Pflanzen super interessant, sich sie anzuschauen, finde ich. Zweitens ist es natürlich wichtig zu wissen, wie Pflanzen auf die Umwelt sich anpassen. Einerseits ist das natürlich aus einem ökologischen Standpunkt sehr interessant, um eben zu wissen, wie sich Ökosysteme zum Beispiel unter dem Klimawandel eben verändern. Also sie finden dann andere Umweltbedingungen vor in der Zukunft und dann können wir eben uns anschauen, wie sich diese Ökosysteme dann verändern werden. Und in der anderen Hinsicht ist es natürlich wichtig, weil wenn wir diese Phänomene gut erforschen und erforschen, welche Mechanismen genau dazu führen, dass sich diese Pflanzen so verändern, wenn sie andere Umweltbedingungen vorfinden, dann können wir damit überlegen, wie wir das jetzt in Sorten, die wir dann auch anpflanzen können, übertragen können. Also Mais, Reis, Weizen, solche Sachen, wenn wir dann wissen, okay, diese Gene oder diese Mechanismen führen dazu, dass die besser Hitze abkönnen, dann wäre es ja interessant, das in diese Pflanzen zu übertragen.
Können wir Menschen daraus überhaupt etwas lernen? Können wir vielleicht etwas von den Pflanzen, etwas nehmen, was wir vielleicht auch für uns Menschen gebrauchen können?
Da fällt mir jetzt aber ehrlich gesagt nichts Großes ein. Ich glaube, Blätter, die weiter nach oben gehen, helfen uns nicht viel weiter.
Wäre auch interessant. Ich glaube, ein paar Sensoren können wir auch gebrauchen. Gibt es etwas, das wir noch nicht besprochen haben, was dir jetzt noch wichtig ist, zu dem Thema zu sagen?
Es gibt noch extrem viel zu sagen. Tja, wir haben natürlich ganz viele verschiedene Ansätze, die wir da verfolgen bei den Forschungen, die wir haben. Da gibt es solche Sachen wie eben hier diese Pflanzen in verschiedene Umgebungen tun und schauen, was sich damit verändert und welche Pflanzen wie reagieren. Aber wir haben, und das mache ich tatsächlich, auch viele Ansätze, die dann den Computer dafür benutzen. Also zum Beispiel, ich baue solche Modelle von Pflanzen und schaue dann, wie kann ich in diesen Modellen darstellen, was in der Wirklichkeit passiert und dadurch vielleicht dann herausfinden, was in dem Modell dazu führt, dass es diese Veränderungen abbilden kann, um daraus dann wieder abzuleiten, was in der Pflanze passiert ist.
Können wir dieses Wissen nutzen, um Pflanzen eigentlich widerstandsfähiger zu machen? Können wir die irgendwie aufpeppen, dass sie jetzt irgendwie super Leistung erbringen?
Sicher, und das ist auf jeden Fall ein Ziel dieser Forschung. Wobei jetzt eben dieses eine super Leistung zu bringen, das war natürlich lange Ziel in der Landwirtschaft und ist es natürlich auch immer noch, wobei es bei unserer Forschung dann eben darum geht, dass diese Leistung, die ja man ja oft auch sieht bei bestimmten Nutzpflanzen, dass die eben auch gebracht werden kann, wenn die Umweltbedingungen sich verändern, wenn es heißer oder trockener oder was auch immer wird.
Können wir Modellpflanzen, die jetzt im Labor überhaupt gezüchtet werden, kann man die vergleichen mit Pflanzen, die sich ihren naturellen Umständen anpassen?
Okay, sehr gute Frage. Da sind jetzt ein paar Sachen drin. Also Modellpflanzen an sich, da kann man schon viel übertragen auf Pflanzen, die auch wirklich dann interessant für zum Beispiel die Landwirtschaft sind. Das liegt einfach daran, dass viele Mechanismen eben so, also das nennt man dann konserviert, das heißt, die sind konserviert. Das heißt, das sind die ähnlichen Mechanismen in den Modellpflanzen, die wir also im Labor untersuchen. Die sind jetzt nicht unbedingt dort gezüchtet, sondern die hat man schon irgendwo gesammelt in der Wildnis, aber die benutzt man eben im Labor. Und wenn man da zum Beispiel herausfindet, okay, dieses Gen macht jetzt das und das und das funktioniert so, dass es da mit dem anderen Gen interagiert, dann ein Protein herstellt, was auch immer, dass diese Mechanismen eben ganz oft genauso funktionieren in Mais, Weizen, Reis und dass die Gene auch ganz ähnlich sind. Also Gene bestehen ja, kann ich vielleicht nochmal kurz erklären, Gene sind kurze Abschnitte auf dem sogenannten Genom, was ja in jeder Zelle ist und was der Bauplan praktisch dieser Zelle ist. Und dieses Genom besteht also aus molekularen Bausteinen. Das kann man sich so wie Legosteine vorstellen, die man in einen großen Turm zusammensetzt. Und diese Legosteine, davon gibt es 4 Stück in der Natur. Und das heißt, die kann man sich, also die können wir uns heutzutage sehr gut anschauen, diese Bausteine. Und man kann sich auch anschauen, in welcher Reihenfolge diese Bausteine zusammengesetzt sind. Mhm. Und wenn man jetzt weiß, okay, dieses Gen hat jetzt diese Reihenfolge, dann kann man in dem Genom von zum Beispiel Mais, Weizen oder Reis suchen und findet häufig ein Gen, was genau eine ähnliche Reihenfolge von diesen Bausteinen hat. Und das macht dann auch tatsächlich was Ähnliches, eben weil es konserviert ist.
Kriegen wir es auch hin, diese Bedingungen von draußen auch im Labor überhaupt nachzustellen für diese Pflanzen, die wir jetzt aus ihrer gewohnten Umgebung rausgeholt haben? Also hat das irgendwelche Einflüsse vielleicht sogar auf die Pflanze, dass wir jetzt quasi von einem Klima, wo sie gelebt hat, auch wenn sie anpassungsfähig ist, rausreißen?
Auch wieder eine sehr gute Frage. Ich meine, ein Grund, warum wir es im Labor untersuchen und nicht in der Wildnis, ist natürlich, dass wir wissen, wie es im Labor aussieht und es auch immer wieder reproduzieren können. Das heißt, dass wir immer die gleichen Umgebungsbedingungen wiederherstellen können. Und in der Natur weiß ich nicht, ist es jetzt im einen Jahr vielleicht ein bisschen kälter, ist im anderen fällt mehr Regen. Das heißt, da kann man es nicht wiederkriegen, genau die gleichen Bedingungen. Und es gibt auch viel mehr Umweltfaktoren. Also dann gibt es da ein Unkraut oder irgendwelche Insekten, die die Pflanze stören. Und man weiß immer nicht, welcher Faktor jetzt zu welcher Beobachtung geführt hat im freien Land. Deshalb macht man es eben im Labor. Aber natürlich, wenn Sie Pflanzen in der Umgebung, in unterschiedlichen Umgebungen waren, dann sieht man auch im Labor häufig unterschiedliche, sogenannte Phänotype, also sogenannte, wie diese Pflanzen reagieren.
Was ist das Ziel, diese Pflanzen im Labor zu untersuchen?
Dass man herausfindet, wie sich die verschiedenen Pflanzen also verhalten unter verschiedenen Bedingungen. Also das hast du ganz richtig gesagt, wenn man eine Pflanze der gleichen Art in verschiedenen Orten einsammelt und dann im Labor untersucht, okay, wie verhalten die sich jetzt, wenn zum Beispiel die Temperatur steigt oder sie kürzere Tage nur noch haben oder so etwas.
So wie bei dir jetzt in deinem Mitbringsel quasi?
Genau. Dann reagieren häufig Pflanzen, die man eben an anderen Orten gesammelt hat, auf eine andere Art und Weise. Und auch das ist natürlich interessant herauszufinden. Wenn man jetzt eine Pflanze in Schweden gesammelt hat, dann wird die vielleicht anders reagieren als eine Pflanze, die man irgendwo in Spanien, wo es etwas wärmer ist, gesammelt hat.
Warum ist das überhaupt wichtig, dass wir uns damit befassen?
Ich finde Pflanzen extrem interessant, weil man mit denen sehr viel machen kann und deren Gene eben so flexibel sind. Also zum Beispiel und außerdem, dass diese Pflanzen eben einen großen Einfluss haben. Also zum Beispiel, wir alle essen ja Obst und Gemüse und sind uns da gar nicht oft im Klaren, was da eigentlich dahinter steckt. Also zum Beispiel Bananen, wenn man die im Supermarkt kauft, sind das immer die gleichen Bananen. Also es sind immer Klone voneinander. Oder zum Beispiel Erdbeeren, die sind sogenannte Oktaploide. Das ist auch wieder ein kompliziertes Wort. Das heißt, die haben jedes Chromosom, was sie haben, also jedes Bauteil von dem Genom, haben sie 8-mal. Und bei Menschen zum Beispiel würde das überhaupt gar nicht funktionieren. Da gibt es ganz wenige, also wir haben ja jedes Chromosom 2-mal und auch wenn sich da was verändert, ist es sofort ein großer Unterschied. Aber bei Erdbeeren zum Beispiel ist es gar kein Problem. Gut, dann habe ich halt jedes Chromosom 8-mal und mache dann eben größere Früchte deswegen. Und außerdem kann man eben Pflanzen sehr gut sogenannte, also Klonen, wie ich das bei den Bananen schon erwähnt habe. Das heißt, zum Beispiel kann man das vielleicht bei Zimmerpflanzen, da kann man dann einfach einen Ast abschneiden und ins Wasser legen und dann bildet der sogenannte Wasserwurzeln. Und wenn man den einpflanzt, ist es einfach ein Klon von der Mutterpflanze, wo man den also abgeschnitten hat. Und das ist natürlich bei Tieren auch nicht so einfach.
Ich habe immer noch ein einschneidendes Erlebnis gehabt von einer für mich Mutanten-Erdbeere, die so groß war wie ein Apfel. Und ich mich gefragt habe, ist irgendetwas schiefgelaufen mit den Pestiziden? Oder ist das so? Ist das normal, dass Erdbeeren auch aussehen können wie halbe Tennisbälle?
Tja, das ist bestimmt normal. Da bin ich jetzt kein Erdbeerexperte. Aber das ist natürlich immer das Ziel von Züchtern, sie größeren Früchte zu kriegen. Und das kommt natürlich auch oft von den Genen einfach. Und das heißt, sie wissen, wenn wir noch weiter züchten, können wir vielleicht irgendwann ganz große Erdbeeren haben, die groß sind wie Äpfel.
Aber hat das was mit Anpassung zu tun oder hat das was mit Genen zu tun? An welchem Punkt ist es Anpassung für die Pflanze oder die Frucht, wie auch immer? Mhm. Und an welchem Punkt ist es ein Gen, das vielleicht vor vielen Jahren nur wieder hochgekommen ist?
Gute Frage. Ich würde sagen, bei einer Erdbeere, die groß ist wie ein Tennisball, das ist kommt vielleicht von einer Mutation zurück. Das heißt, ein besonderes eine besondere Erdbeere. Das heißt, da wäre es dann ein Gen, denn wenn es Umweltbedingungen gibt, die so große Erdbeeren hervorbringen, dann würde man die vielleicht ausnutzen. Aber ja, das ist eine ganz, ganz interessante Frage, die wir auch eben erforschen. Inwieweit können sich Pflanzen, ohne ihre Gene zu verändern, eben doch an die Umwelt anpassen?
Dankeschön, dass du all meine Fragen so toll beantwortet hast. Ich fand das ein wirklich spannendes Gespräch, warum wir auch uns mit diesen Pflanzen, die für uns so alltäglich sind, die wir beim Spaziergang sehen, warum das vielleicht sogar Sinn macht, mehr hinter die Fassade zu schauen. Und dankeschön, dass du deine Information mit uns geteilt hast. Das war Brandwissen. Schön, dass Sie alle zugehört haben.
Sehr schön. Danke, dass ich hier sein durfte.
Das war Brandwissen. Junge Fragen an kluge Köpfe. Der Podcast, der eure Neugier entfacht. produziert von ProWissen Potsdam in Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedern, den wissenschaftlichen Instituten, Universitäten und Hochschulen. Abonniert uns, empfehlt uns weiter und bleibt neugierig!